Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Heute Morgen möchte ich mit euch einige Texte lesen über drei verschiedene Personen und die dann zum Schluss miteinander vergleichen. Wer von euch ist schon mal KLM geflogen? Die holländische Luftlinie. Einige, dankeschön. Die holländische Luftlinie, KLM, die hat einen Zusatznamen, und zwar Royal, Dutch Airline, right? Richtig? Und dieser Zusatznamen Royal heißt ja königlich, und sie trägt diesen Zusatznamen mit Recht. Denn bei normalen Linienflügen kommt es vor, dass der niederländische König persönlich am Steuerknüppel sitzt und die Maschine fliegt. Die allermeisten Passagiere merken das nicht. Ist auch ganz normal, denn da rechnet ja keiner damit, dass da vorne im Cockpit der König sitzt und dich selber fliegt. Der Grund dafür ist, dass er ein leidenschaftlicher Pilot ist und um seine Lizenz nicht zu verlieren, muss er 150 Stunden pro Jahr fliegen. Deshalb fliegt er zweimal im Monat Linienflüge für KLM, um halt diese Lizenz nicht zu verlieren. Er berichtet davon und sagt, es ist sehr selten, dass die Leute ihn erkennen, wenn er seine Uniform als Pilot anhat oder wenn er die obligatorischen Durchsagen macht, die man machen muss als Pilot. Auch seine Stimme verrät ihn nicht. Die Leute kennen ihn normalerweise nicht, weil keiner damit rechnet, dass ein paar Sitzreihen weiter der König persönlich sitzt und sie fliegt. Und da gibt es eine Parallele eigentlich auch zur Weihnachtsgeschichte, was wir jetzt feiern. Zu Weihnachten kommt ja auch der König in unsere Welt. Er sitzt vielleicht auch ein paar Sitzreihen weiter von dir entfernt und dient. Und wir merken es nicht. Ich lese uns aus Johannes 1, drei Verse. Die sind nicht im PowerPoint. Da heißt es, er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Den Passagieren vom König William entgeht eigentlich nicht viel, wenn sie ihn nicht erkennen. Aber uns, wenn wir nicht erkennen, dass Jesus Christus der König ist und in diese Welt gekommen ist, davon hängt für uns die Ewigkeit ab. Also uns entgeht alles, wenn wir nicht erkennen, wer, um das sozusagen die Maschine unseres Lebens fliegen möchte. Das ist unser König Jesus Christus. Und in unseren Predigtexten soll es jetzt darum gehen, ich möchte uns drei Personen vorstellen, wo dieser König angekündigt wurde und diese Menschen auch nicht damit gerechnet haben, dass der König ihnen durch einen Engel angekündigt werden würde. Und zum Schluss möchte ich die drei Personen miteinander vergleichen und dann daraus einige Sachen herleiten, die wir davon lernen können. Ich lese noch einmal einen Text aus Lukas 1, die Verse 5 bis 20. Ihr könnt das im PowerPoint mitlesen. Dort heißt es, eine ganz bekannte Geschichte für die meisten von uns, in der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte dort Zacharias, ein Priester, der zur Abteilung des Abia gehörte. Seine Frau stammte wie er aus dem Geschlecht Aarons, sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es Gott gefiel und hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar und jetzt waren sie beide alt. Einmal, als Zacharias vor Gott seinen Dienst als Priester versah, weil seine Abteilung damit an der Reihe war, wurde er nach der für das Priesteramt geltenden Ordnung durch das Los dazu bestimmt, in den Tempel des Herrn zu gehen und das Rauchopfer darzubringen. Während der Zeit, in der das Rauchopfer dargebracht wurde, stand die ganze Volksmenge draußen und betete. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopferaltars stehen. Zacharias erschrak und wurde von Furcht gepackt. Doch der Engel sagte zu ihm, du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken, dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst voller Freude und Jubel sein, und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein in den Augen des Herrn. Er wird keinen Wein und kein starkes Getränk zu sich nehmen und wird schon im Mutterleib und im Mutterleib, schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Erfüllt mit dem Heiligen Geist und der Kraft des Elias wird er vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Zacharias sagte zu dem Engel, woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen wird? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Der Engel erwiderte, ich bin Gabriel, ich stehe vor Gott und bin von ihm gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Doch nun höre, du wirst stumm sein und nicht mehr reden können, bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreffen, denn du hast meinen Worten nicht geglaubt, sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Jetzt möchte ich aus diesem Text ein paar Sachen noch einmal betonen, die Verse 6 und 7. Heißt es, beide lebten so, wie es Gott gefiel und hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar und jetzt waren beide alt. Also wir lesen hier von einem Ehepaar. Von diesem Ehepaar wird gesagt, sie lebten untadelig vor dem Herrn, aber sie hatten keine Kinder. Etwas, was nicht ganz außergewöhnlich ist, das kennt man vom Alten Testament auch von Abraham und Sarah, auch von Elkanah und Hannah, die hatten auch keine Kinder. Also hier ein altes Ehepaar, das im Tempel diente, also er diente im Tempel. Sie waren lange Zeit mit Gott unterwegs gewesen, hatten keine Kinder. Zweitens, der Vers 5. In der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte dort Zacharias, ein Priester, der zur Abteilung der Abia gehörte. Seine Frau stammte wie er aus dem Geschlecht Aarons. Sie hieß Elisabeth. Also hier wird uns gesagt, dass der Zacharias zu dem Stamm, zu der Abteilung des Abia gehörte. Damals waren die Leviten, die zuständig waren für den Tempeldienst, in 24 verschiedene Gruppen eingeteilt. Und eine von diesen Gruppen war die Gruppe Abias, das war die achte Gruppe. Und jede von diesen 24 Gruppen musste im Jahr 2 Wochen lang im Tempel dienen und dort den Dienst also verrichten. Und in den anderen 50 Wochen waren solche Leute, die dort im Tempel dienten, in einem ganz normalen Beruf tätig. Also das ist uns hier der Mensch, der uns hier vorgestellt wird, ein Priester, Zacharias, der im Tempel dient. Jetzt lese ich nochmal die Verse 8 und 9. Einmal, als Zacharias vor Gott seinen Dienst als Priester versah, weil seine Abteilung damit an der Reihe war, wurde er nach der für das Priesteramt geltenden Ordnung durch das Los dazu bestimmt, in dem Tempel des Herrn zu gehen und das Rauchopfer darzubringen. Also er steht hier, Zacharias wurde durch das Los dazu bestimmt, in den Tempel zu gehen und das Rauchopfer darzubringen. Das Darbringen des Rauchopfers war eine einmalige Sache im Leben eines Priesters. Das konnte er nur einmal machen. Und das Darbringen des Rauchopfers bedeutet, dass man für die Reue des Volkes betet und auch für das Kommen der Erlösung. Und in diesem Zusammenhang, das werde ich gleich noch ein bisschen herausstellen, begegnet ihm der Engel des Herrn, wo er im Tempel ist, wo er für das Kommen der Erlösung betet. Noch einmal jetzt etwas weiter, die Verse 10, 11, 12. Während der Zeit, in der das Rauchopfer dargebracht wurde, stand die ganze Volksmenge draußen und betete. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopferaltars stehen. Zacharias erschrak und wurde von Furcht gepackt. Doch der Engel sprach zu ihm, du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst voller Freude sein und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Also Zacharias hier, haben wir gerade gehört, wird durch das Los dazu ausgewählt, das Rauchopfer darzubringen. Das war abends, wurde das dargebracht. Und das Darbringen dieses Rauchopfers war das höchste Privileg für denjenigen, der ausgelost wurde. Und das durfte ein Priester nur einmal in seinem Leben machen. Und viele Priester hatten nie dieses Privileg, das hier der Zacharias hatte. Also die Ankündigung der Geburt seines Sohnes, wofür er ja auch mit seiner Frau gebetet hatte, erfolgte auf dem Höhepunkt seiner Karriere als Priester. Also die Bedingungen waren außergewöhnlich gut. Die Bedingungen hätten nicht besser sein können. Zum Beispiel der Ort steht hier, Zacharias wurde nach der für das Priesteramt geltenden Ordnung durch das Los dazu bestimmt, in den Tempel des Herrn zu gehen. Also der Ort, Zacharias ist im Tempel des Herrn. Ein Ort, wo man eigentlich am allerersten damit rechnet, dass Gott sich offenbart. Er ist nicht irgendwo auf dem Acker oder bei der Arbeit irgendwo, sondern er ist dort, an dem Ort, wo Gott sich offenbart. Ein Ort, also ein idealer Ort. Zweitens die Person, heißt es, beide lebten so, wie es Gott gefiel und hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar und sie waren jetzt beide alt. Also die Person hier ist ein Priester, ein Mann im fortgeschrittenen Alter, ein Mann, der auf ein tadelloses Leben zurückblicken kann, der viele, viele Jahre unterwegs war mit Gott und die ganzen Gebote des Alten Testamentes kannte, untadelig vor Gott. Beide, er und seine Frau, leben nach den Geboten des Alten Testamentes, reif an Lebenserfahrung, reif an Erfahrung mit Gott, beteten dafür, dass sie Gott ihnen doch ein Kind schenken möchte. Und jetzt kommt die Nachricht in Vers 7. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar und jetzt waren beide alt. Vers 13, doch der Engel sagte zu ihm, du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken, dem sollst du den Namen Johannes geben. Also es steht hier, dein Gebet ist erhört worden. Also er und seine Frau Elisabeth haben dafür gebetet, dass Gott ihnen noch ein Kind schenken möchte. Sie waren beide sehr alt. Das ist zwar ungewöhnlich, dass man im hohen Alter noch ein Kind bekommt, aber es ist möglich. Man sieht es bei Abraham und Sarah und auch bei Simsons Eltern im Buch der Richter. Also eigentlich ist die Ankündigung des Engels ein Grund zur Freude. Denn Gott sagt dir, oder der Engel sagt dir, dein Gebet ist erhört worden. Aber wie reagiert Zacharias? Vers 18. Zacharias sagte zu dem Engel, woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen wird? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Der Engel erwiderte, ich bin Gabriel, ich stehe vor Gott und bin von ihm gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Doch nun höre, du wirst stumm sein und nicht mehr reden können, bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreffen. Denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Also die Reaktion von Zacharias ist, ich glaube nicht. Obwohl der Ort ideal ist im Tempel, obwohl ein ideal vorbereiteter Mensch hier vor uns steht, ein Priester, obwohl sie dafür gebetet haben, obwohl sie verheiratet sind und es möglich ist, dass sie schwanger werden, seine Reaktion ist, ich glaube nicht. Dem möchte ich jetzt Maria gegenüberstellen. Das ist der Text, den vorhin Birgit schon gelesen hat. Lese ich noch einmal. Und dann auch daraus einige Schlussfolgerungen ziehen. Lukas 1, also ab Vers 26. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war, mit einem Mann namens Josef aus dem Hause Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat. Sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Also hier erscheint der Engel jetzt der Maria. Wir werden hier jetzt sehen, dass die Umstände nicht außergewöhnlich gut sind, so wie bei Zacharias, dass sie nicht vorbereitet ist, so wie Zacharias vorbereitet ist. Also die Umstände hätten eigentlich nicht schlechter sein können. Zum Beispiel der Ort, heißt es in Vers 26, im 6. Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt. Nazareth war ein Ort, von dem die Menschen absolut nichts Besonderes erwarteten. Es gibt nichts im Alten Testament, wovon Nazareth die Rede ist, wo der Messias eventuell herkommen könnte. Nazareth ist ein unbekannter Ort. Von dem, diesem Ort erwartet man nichts. Ein Ort, an dem niemand eine Offenbarung Gottes erwartet. Ist eine unbedeutende Stadt, in der überwiegend jüdische Bauern und Handwerker gelebt haben. Ein Dorf mit Menschen von einfacher Herkunft. Da kommt Maria her, das ist Nazareth. Also nichts Besonderes. Die Person, ab Vers 26, im 6. Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Hause Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir, du Gesegnete. Also hier haben wir eine junge Frau. Im Text steht eine Jungfrau. Also junge Frauen hatten normalerweise wesentlich weniger Bildung wie die Männer. Damals in alten Jerusalem, im alten Israel war das so, dass die Frauen viel weniger Bildung hatten. Die Stimme einer Frau galt vor dem Gericht nichts damals, war nicht gültig. Und Gott offenbart sich hier durch einen Engel einer Frau, die zusätzlich auch noch nicht verheiratet ist. Und von der wird dann gesagt: Du wirst schwanger werden, obwohl du nicht verheiratet wirst. Heißt es, der Herr wird mit dir sein, er wird dich hindurchtragen. Aber die Frau, Maria, ist eine unbedeutende Frau. Sie ist nicht wie Zacharias, ein hervorragend ausgebildeter Mann, sondern eine Frau, die nur ein Grundwissen hat. Die Nachricht des Engels, ab Vers 30, und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden, und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott der Herr wird mit ihm den Thron seines Vaters, Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Also die Nachricht: Du wirst schwanger werden, obwohl du unverheiratet bist. Das bedeutet, dass die Verwandten Maria nicht verstehen werden. Das bedeutet, dass sie verstoßen werden wird von der Verwandtschaft. Das bedeutet, dass Maria eine Schande sein wird für ihre Familie, weil sie nicht verheiratet ist und schwanger geworden ist. Das war damals eine Sache, die eigentlich mit dem Tod bestraft wurde. Und Gott sagt dir durch den Engel: Du wirst schwanger werden und ich werde mit dir sein in dieser Situation. Und wie reagiert Maria? Maria hatte jetzt eigentlich jeden Grund zu sagen, hey, das ist unmöglich, haben wir in der Schule so nicht gelernt, dass man vom Heiligen Geist schwanger wird, wer wird mir das glauben? Aber die Reaktion von Maria ist jetzt in den Versen 35, und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat. Sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Also die Reaktion von Maria hier ist, dass sie Ja sagt zu dem, was Gott mit ihr vorhat. Sie reagiert nicht wie Zacharias und sagt Nein, sondern sie, obwohl sie eigentlich keinen Grund hätte, Ja zu sagen, denn das, was Gott ihr hier ankündigt, ist eigentlich unmöglich. Bei Zacharias war es ja wenigstens möglich, er war ja verheiratet, hatte eine Frau, es war möglich, dass sie schwanger wird. Aber bei ihr hier ist das überhaupt nicht möglich. Also diese Verkündigung des Engels muss eigentlich eine tiefe Verwirrung bei Maria hervorgerufen haben. Denn wie soll man schwanger werden, ohne verheiratet zu sein? Wie soll ich diese Situation erklären? Es ist skandalös. Abgesehen von Spott und Verachtung lief Maria auch die Gefahr, dass ihr Verlobter Josef sie verlassen würde. Denn wie soll Josef so etwas glauben? Also es bedeutete für Maria völlige Armut. Denn wenn Josef sie verlassen würde, hätte sie keinen mehr gehabt, der für sie sorgen würde. Also Ja zu sagen zu Gottes Weg bedeutet für Maria Armut. Es bedeutet Strafe, Missachtung vom Volk. Die Mutter Jesu zu sein bedeutet für Maria Unverständnis und die Demütigung ihrer Mitbürger. Und trotzdem sagt sie Ja zu Gottes Wegen. Das nächste überspringen wir jetzt, das gehe ich direkt zu Josef, wo es dann in Matthäus 1 ab Vers 18 weitergeht. Ich lese uns den Text von Josef, wie er reagiert. Dort heißt es, die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich und erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte, und er gab ihm den Namen Jesus. Also der immense Segen, den die Geburt Jesus für uns bedeutet, war für Josef eine schreckliche Nachricht. Denn für Josef hieß das, meine Verlobte hat mich betrogen. Das ist demütigend für Josef. Das muss ihn in tiefer Verzweiflung gestürzt haben. Und von ihm heißt es jetzt, dass er ein gerechter Mann war und sich verschiedene Optionen überlegte, wie kann ich Maria entlassen, ohne ihr Schaden zuzufügen. Vers 19, die Person, heißt es, aber Josef, ihr Mann, der gerecht war, und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Also auch hier wird gesagt, wie von Zacharias, Josef ist ein gerechter Mann. Er ist viel jünger als Zacharias, hat sehr wenig Erfahrung mit Gott, im Gegensatz zu Zacharias. Aber die Beziehung, die Josef zu Gott aufgebaut hat in seinem jungen Leben, die trägt ihn jetzt durch und gibt ihm eine klare Richtung vor, wie er vorzugehen hat. Und Gott zeigt ihm durch einen Traum, was die nächsten Schritte sind. Die Botschaft in Vers 20. Während er aber dies im Sinne hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach: Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Also wir sehen hier an Josef, wenn man mit Gott unterwegs ist, dann wird er uns auch den richtigen Weg zeigen, den wir gehen sollen. Er wird uns führen. Und das Unerklärliche findet dann auch eine Erklärung, wenn wir im Willen Gottes unterwegs sind. Ihr müsst euch vorstellen, der Josef, was hat er gedacht? Er träumt, hat einen Traum und dann die Reaktion in Vers 24 und 25. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und er nahm seine Frau zu sich. Und er kannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte, und gab ihm den Namen Jesus. Also Josef wacht auf, Josef hat geträumt. Ihr müsst euch das vorstellen als Männer, ihr habt einen Traum, und in diesem Traum, da begegnet euch ein Engel, und der Engel sagt zu euch: Das mit deiner Verlobten ist alles in Ordnung. Brauchst dir keine Sorgen machen. Das ist vom Heiligen Geist. Und dann wachst du auf am nächsten Morgen und glaubst das einfach. Dass das, was du da im Traum, das, was dir da erschienen ist, dass das wahr ist. Also die Reaktion hier von Josef finde ich sehr ungewöhnlich. Aufgrund eines Traumes zu glauben, dass etwas Unmögliches, nämlich dass meine Verlobte, die schwanger ist, dass das durch den Heiligen Geist sein soll, das zu glauben, unmöglich. Und jetzt möchte ich das kurz gegenüberstellen, die drei. Das ist jetzt die Tabelle. Wenn wir jetzt die drei Personen miteinander vergleichen, und da können wir so ein bisschen was für uns dann auch lernen. Einmal, wenn wir den Ort hier haben, oder nehmen bei Zacharias, war der Ort im Tempel Gottes, also ein idealer Ort, ein Ort, an dem man eine Offenbarung Gottes erwarten würde, im Tempel. Demgegenüber steht Maria. Der Engel begegnet ihr in einem Haus in Nazareth, einem Ort, von dem niemand etwas Außergewöhnliches erwartet hätte, von dem niemand eine Offenbarung Gottes erwarten würde. Und Josef hat einen Traum, nachts, wahrscheinlich auch in Nazareth, und er glaubt diesen Traum. Die Personen haben wir einmal den Priester, das ist der Zacharias, ein ideal ausgebildeter Mensch, ein älterer Mann mit langer Lebenserfahrung, der viel, viel Erfahrung mit Jesus oder mit Gott gehabt hat. Ein Mann, der immer mit dem Herrn unterwegs gewesen ist und von dem gesagt wird, dass er und seine Frau beide gerecht waren. Also ideale Personen und ein idealer Ort. Maria war eine junge Frau, die in der Gesellschaft nicht viel zählte. Eine Frau, die schwanger werden würde, also dann von der Gesellschaft verstoßen werden wird. Und der Josef, von ihm wird gesagt, ein gerechter Mann, junger Mann und unverheiratet. Im Gegensatz zu einem alten Mann wie Zacharias, der viel Erfahrung hat. Der Zeitpunkt. Bei Zacharias ist es eigentlich ein idealer Zeitpunkt. Als er das Rauchopfer für darbringt, das durfte er nur einmal im Leben machen. Damals wurde zu dem Zeitpunkt für die Erlösung gebetet. Und da erscheint ihm der Engel des Herrn, ein idealer Zeitpunkt. Bei Maria und bei Josef sind es keine besonderen Zeitpunkte. Ein normaler Lebensalltag, wo auf einmal tagsüber der Maria ein Engel erscheint oder bei Josef nachts im Traum. Also nichts Besonderes, der Zeitpunkt, nicht ideal. Die Botschaft ist ähnlich oder fast gleich. Bei Zacharias heißt es, dein Gebet ist erhört worden. Du und deine Frau, ihr werdet einen Sohn bekommen. Johannes soll den nennen, obwohl deine Frau unfruchtbar ist. Also die Botschaft ist eine gute Nachricht, Freude. Ihr werdet einen Sohn bekommen. Bei Maria, die Nachricht ist, du wirst schwanger werden. Kein Grund zur Freude, halt weil sie nicht verheiratet ist. Das bedeutet Schande, Verachtung und verstoßen werden. Die gute Nachricht, die wir heute feiern für uns, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, um für unsere Schuld zu sterben, war für Maria und auch für Josef keine gute Nachricht im ersten Moment. Das war eine bittere Enttäuschung für Josef zum Beispiel, erfahren zu müssen, dass seine Verlobte schwanger ist. Und die Reaktion, wie reagieren diese Menschen? Derjenige, der eigentlich am besten vorbereitet ist, der die idealsten Voraussetzungen hat, also der Zacharias, der sagt Nein zu Gottes Wegen, obwohl nichts dagegen spricht, dass er und seine Frau ein Kind bekommen würden. Das Einzige, was dagegen spricht, ist, dass sie schon sehr alt sind. Aber das gibt es im Alten Testament, bei Abraham und bei Sarah gibt es solche Beispiele, wo die trotzdem schwanger werden, obwohl sie sehr alt sind. Reaktion von Maria? Sie glaubte, obwohl das, was Gott ihr sagte, unmöglich war. Obwohl es gar keinen Grund gab, so etwas zu glauben. Und bei Josef genauso. Er glaubt, obwohl das alles nur auf einen Traum und Erscheinung eines Engels basiert, ist er bereit, das alles Gott zu glauben und diesen Schritt mit Gott zu gehen. Das sind so zwei Extreme. Ich denke, da können wir für uns daraus lernen. Einmal aus dem Beispiel von Zacharias. Denken wir vielleicht, wir sind schon 50 Jahre oder 60 Jahre oder 40 Jahre gläubig und folgen Jesus nach. Wir sind vielleicht so wie Zacharias, schon im fortgeschrittenen Alter, gerecht vor Gott, haben uns nicht zu Schulden kommen lassen. Vielleicht glauben wir, dass jetzt alles läuft bei uns im Leben. Aber das ist keine Garantie, dass wir keine Fehler machen. Das sehen wir bei Zacharias. Zacharias war ideal vorbereitet, war mit Jesus oder mit Gott unterwegs. Und trotzdem, obwohl er schon so viele Jahre mit Gott unterwegs war, sagt er Nein zu Gottes Wegen. Und vielleicht möchte Gott, dass wir auch bestimmte Schritte gehen, aber wir haben Angst, diesen Schritt zu tun. Haben unsere Zweifel wie Zacharias, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott es gut mit uns meint durch Jesus und einen guten Weg mit uns hat. Vielleicht befinden wir uns in den besten Lebensumständen, so wie Zacharias, dass bei uns alles geklärt ist. Und trotzdem können wir versagen, so wie Zacharias tat, und nicht glauben. Und da im Gegensatz haben wir die Maria, die sagte, Ja zu Gottes Wegen, obwohl nichts dafür sprach. Obwohl das Ja zu Gott nur Probleme mit sich bringen würde. Rein menschlich gesehen, sie wusste ja noch nicht, wie das dann später ausgeht, wird das nur Probleme bringen, wenn ich Ja dazu sage, was Gott mit mir vorhat. Wären wir bereit, genauso zu reagieren wie Maria, ohne Angst oder ohne Zweifel Ja zu sagen zu Gott, auch wenn andere uns danach auslachen oder verspotten. Vielleicht sind wir nicht bekannt, so wie Maria, eine unbekannte Frau. Und trotzdem, auch wenn wir nicht bekannt sind, können wir zum Glauben an Jesus finden. Es ist nicht nötig, dass wir viel wissen, so wie Zacharias, er wusste fast eigentlich alles, und hat trotzdem Nein gesagt. Maria wusste fast gar nichts und hat Ja gesagt zu Gott und zu Jesus. Und das ist für uns auch eigentlich eine ermutigende Einladung, auch wenn du vielleicht nicht viel weißt von der Bibel. Wenn du erkennst, dass du von Gott getrennt bist, wenn du erkennst, dass Jesus zu Weihnachten in diese Welt kam und für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, dann reicht das, um zum Glauben an Jesus zu finden. Und alles andere kommt dann später. Aber du musst nicht vorher erstmal die halbe Bibel auswendig lernen, so wie Zacharias viele Texte des Alten Testamentes kannte, sondern Gott möchte dein Herz, er möchte, dass du ihm vertraust. Und dazu möchte ich uns heute Morgen einladen, dass wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, egal ob wir jetzt Menschen sind wie Zacharias, die ideal ausgebildet sind, oder ob wir wie Maria sind, mit einer sehr kleinen Grundlage am biblischen Wissen. Gott möchte uns beide einladen, unseren Weg weiterhin mit Jesus zu gehen oder erstmals unseren Weg mit Jesus anzufangen, damit es auch für uns wirklich Weihnachten werden kann. Denn Weihnachten ist ja das, was wir feiern, der Einbruch Gottes in diese Welt durch seinen Sohn Jesus Christus, um uns die Vergebung unserer Sünden zu ermöglichen. Wenn wir das glauben, dann können wir wirklich Weihnachten in dem wahren Sinn feiern, nämlich als Menschen, die neu geboren worden sind durch den Glauben an Jesus, dann hat Weihnachten wirklich Bedeutung für uns. Und dazu sind wir heute Morgen eingeladen, diesen ersten Schritt zu tun oder, wenn wir den schon getan haben, weiterhin auf Jesus zu vertrauen und auch in dem neuen Jahr mit Jesus voranzugehen. Amen.